Damals, als ich noch jünger war, ich merke gerade, ich fange ganz oft so an, ne? Aber als ich, wir waren auch frisch verheiratet, aber auch in der Jugendzeit, da ging das schon los. Es hat sich irgendwie so eingebürgert, dass wir mit den Jungs aus der Jugend und auch einige junge Verheiratete waren dabei, dass wir mindestens einmal in der Woche Fußball gespielt haben. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Und auch als wir dann verheiratet waren, die Zeit hielt noch ein paar Jahre an. Und ich erinnere mich an ein Fußballspiel. Ich mochte es eigentlich auch, wenn ich in der schwächeren Mannschaft war, wenn die Gegner etwas stärker waren. Der Sieg nachher, wenn es ein Sieg war, der war dann umso süßer. Ist nachvollziehbar. Aber an ein Spiel erinnere ich mich ganz besonders. Und damals war es so üblich, dass wir immer bis 10 gespielt haben. Die erste Mannschaft, die 10 Tore geschossen hat, die hat dann auch gewonnen. So, und wir haben einen sehr guten Start hingelegt und wir waren der anderen Mannschaft haushoch überlegen. Und das war ungefähr der Punktestand von 8-2, also es fehlte nicht mehr viel bis zum Sieg. Und die andere Mannschaft, die taten mir schon fast leid, weil die haben sich nur gegenseitig angeschrien und das hat überhaupt nicht harmoniert. Aber irgendwie haben sie noch die Kurve gekriegt. Und dann stand es 9-9 und dann wurde ich hibbelig. So, und tatsächlich haben sie das 10. Tor geschossen. Und ich wollte es mir nicht anmerken lassen, aber es hat mich unwahrscheinlich gewurmt. So haushoch überlegen, so gut gestartet und dann doch am Ende nicht gewonnen, nicht geschafft. Total versagt. Es gibt einige Gemeinden im Neuen Testament, an die Paulus sich widmet, die genau das Gleiche erlebt haben. Wir lesen im Galaterbrief, dass Paulus sich an die Gemeinden in Galatien wendet und ihnen genau das Gleiche vorwirft. Und deswegen das Thema auch heute: Ein guter Start ist keine Garantie für einen guten Lauf. Und ich möchte uns dazu aus dem Galaterbrief vorlesen, Kapitel 1, Vers 1 bis 10. Paulus, Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten. Und alle Brüder, die mit mir sind, an die Gemeinden in Galatien. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Während es doch kein anderes gibt, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum: Wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Ich möchte das gerne in zwei Teile eingliedern. Verse 1 bis 5 ist eine Einleitung für den gesamten Brief, aber Paulus legt an dieser Stelle auch grundlegende Wahrheiten fest, die auch im Verlauf dieses Briefes sehr entscheidend sind. Und er stellt hier Fakten auf und weist nochmal auf Dinge hin, die gerade für die Gemeinden aus Galatien sehr, sehr wichtig sind, weil sie diese Wahrheiten nicht ernst genommen haben. Und zum Zweiten möchte ich dann darauf eingehen, wie das bei den Galatern ausgesehen hat. Ein schlechter Lauf trotz eines guten Startes. Vers 1 bis 2 sagt Paulus: Ich bin ein Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat aus den Toten. Und alle Brüder, die mit mir sind, an die Gemeinden in Galatien. Zum einen, dieses Problem, das die Galater damals hatten, das war nicht das Problem einer Gemeinde, sondern es gab in Galatien mehrere Gemeinden, Hausgemeinden, wie immer das auch ausgesehen hat. Aber alle Gemeinden in Galatien, die waren mit diesem Problem infiziert. Das bedeutet, dass Menschen unterwegs waren, die Gemeinden falsch gelehrt haben. Und diese Lehre, die hat in den Gemeinden Fuß gefasst und die hat die Leute total durcheinander gebracht. Nicht nur durcheinander gebracht, sondern die Leute auch ganz bewusst auf eine falsche Fährte gesetzt. Das heißt, dieser Brief, der ist nicht nur an eine Gemeinde gegangen, sondern er wurde dann anschließend auch rumgereicht. Und Paulus sagt, ich bin ein Apostel, nicht von Menschen eingesetzt, auch nicht durch einen Menschen eingesetzt. Das bedeutet, nicht von einem Menschen ausgesandt. Ich bin auch nicht durch einen Menschen eingesetzt, sondern Gott selbst, er hat mich zum Apostel bestimmt und mich als Apostel berufen. Und diese Autorität, die setzt er hier zu Beginn nochmal fest, dass die Gemeinden in Galatien, dass sie ihn als solchen auch wahrnehmen. Und er erwähnt das hier nochmal, es scheint hier in einem Nebensatz zu sein, aber es ist unwahrscheinlich wichtig, das, was er hier sagt. Er ist berufen durch Jesus Christus und Gott den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Das ist ja der eigentliche Beweis, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist, ist der Beweis, dass er Gott war, dass er sündlos war, dass er für unsere Schuld wirklich bezahlt hat. Sonst hätte das Evangelium gar keinen Wert. Sein Tod hätte auch keinen Wert, wenn er nicht auferstanden wäre. Und deswegen sagt Paulus hier und betont das gleich zu Beginn, Gott der Vater hat Christus auferweckt aus den Toten. Das ist das Evangelium. Jesus, der für unsere Schuld gestorben ist, ist von den Toten und musste von den Toten wieder auferstehen, weil er sündlos war. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Denn der Tod gilt nur dem, der auch Sünder ist. Wie heißt es im Römerbrief? Der Sünde sollt ist der Tod. Weil aber Jesus keine Sünde hatte, konnte er nicht festgehalten werden, sondern musste auferweckt werden. Und Gott hat ihn durch seine Kraft auferweckt aus den Toten. Und er war der Erstling, der auferstanden ist aus den Toten. Wenn man dieses Evangelium als Wahrheit für das eigene Leben festlegt, dann passiert nämlich Vers 3, was Paulus hier als nächstes sagt. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Paulus selten sagt, ich wünsche euch Gottes Segen, möge Gott euch segnen, sondern die Briefe, die er beginnt, beginnt er so, wie er sich hier beginnt. Gnade sei mit euch. Und übrigens endet er auch fast alle Briefe mit diesem Wunsch, Gnade sei mit euch. Und vielleicht sollten wir auch hier umdenken und auch dahin kommen, dass wir uns gegenseitig die Gnade Gottes wünschen und den Frieden Gottes. Bedeutet, dass wir in der Gnade bleiben und wachsen. Er sagt, die Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, Vers 4, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Der Herr Jesus hat für unsere Schuld bezahlt, für deine Schuld bezahlt, auch für meine. Für die Sünde musst du gar nichts mehr tun, weil dafür bezahlt worden ist. Und ganz nebenbei, wir können auch nichts dafür tun, dass die Sünde weggenommen wird. Das macht der Römerbrief unmissverständlich deutlich, dass kein Mensch durch die Einhaltung des Gesetzes gerecht werden kann vor Gott. Und deswegen musste einer kommen und nur Jesus Christus, der Sohn Gottes, war dazu in der Lage, um die Schuld der Welt zu bezahlen. Und er wollte es, hier heißt es, nach dem Willen Gottes wollte er uns aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf retten. Also die Absicht Gottes ist, dass er Menschen rettet. Das ist die Absicht. Egal wie es dir heute geht, womit du heute gedanklich beschäftigt bist, aber die gute Absicht Gottes mit uns Menschen ist, dass wir Menschen gerettet werden. Und er sagt, gerettet heraus aus diesem bösen Weltlauf. Epheser Kapitel 2, Vers 1 bis 6 beschreibt das noch ein bisschen deutlicher. Da geht Paulus ein bisschen mehr ins Detail. Er sagt hier an die Epheser gerichtet, auch euch, die ihr tot wart, durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle, das heißt Paulus nimmt sich selbst, nimmt die Gemeinde, nimmt alle Gläubige, nimmt er zusammen und sagt, wir alle haben unter diesem Einfluss gelebt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches. Indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und jetzt heißt es in Vers 6, und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in den himmlischen Regionen in Christus Jesus. Paulus erlegt hier die Tatsachen einfach so dar und Was er erwartet von dem Leser ist, dass man diese Tatsachen sich anhört und dass man als gläubiger Mensch diese Tatsachen für sich einfach in Anspruch nimmt. Er sagt, wir sind gerettet. Und er sagt, wir sind bei Jesus Christus. Wir sind mit auferweckt und mit versetzt in den himmlischen Regionen. Viel mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Nimm es als solche Wahrheit an. Wisse, dass dein Geist bei Jesus, dass ihr bei Jesus mit versetzt seid in den himmlischen Regionen. Weil Jesus alles getan hat, ist dieses möglich gewesen. Und was Paulus hier in diesen ersten 5 Versen deutlich machen möchte, ist, ihr lieben Gemeinden aus Galatien, wenn es um die Rettung geht, dann solltet ihr das einfach annehmen als Geschenk. Dann solltet ihr das im Glauben annehmen und die Einstellung, die Haltung zum Leben, auch gegenüber Jesus, eurem Herrn, sollte eine ganz andere sein, wie die, die jetzt ist. Denn die Galater, und damit komme ich gleich zum zweiten Punkt, wurden verdreht. Die wurden verwirrt. Die haben nicht aus dieser Haltung gelebt, Gott hat uns errettet, es ist alles getan, jetzt lebe ich damit, er verherrlicht wird durch mein Leben. Ich nehme es als Dank, als Geschenk an, es ist alles getan, ich muss nichts mehr dazu tun, sondern genau das Gegenteil war der Fall. Und ich möchte damit auch zum nächsten Punkt kommen, zum zweiten Punkt, schlechter Lauf trotz eines guten Startes. Bevor wir hier auf die nächsten Verse eingehen, lasst uns einmal kurz weitergehen. Paulus erklärt im Kapitel 3, Vers 1, wie die Galater gestartet sind. Er sagt, o ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Vers 3, seid ihr so unverständig, im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden. Paulus sagt, euch wurde doch Christus erklärt. Und er gebraucht hier dieses Bild, als hätte man Christus und das Evangelium vor ihnen gemalt, sodass sie es sehen konnten. Wir können uns das heute vorstellen, als hätten wir ein Video gesehen und das hätten wir es wirklich gesehen und mitempfunden. Und so sagt er, so war es bei euch und ihr habt es verstanden. Und er sagt in Vers 3, ihr habt doch im Geist begonnen. Das bedeutet, die hatten eine Wiedergeburt erlebt. Die Gemeinde, die war echt. Der Geist Gottes war in ihnen. Und die haben so gestartet. Aber der Ton, den Paulus da ansetzt und auch hier in Kapitel 1, Vers 6, der ist so voller Entsetzen geprägt, dass Paulus einfach nicht mehr weiß, was ist los mit euch? In Kapitel 1, Vers 6 sagt er, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst. Kapitel 3, Vers 1, was ich eben gelesen habe. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert? Wenn ihr in der nächsten Woche eine halbe Stunde Zeit habt, dann schlagt bitte Galater auf und daneben haltet ihr den Philipperbrief. Und schaut euch mal die Unterschiede an, wie Paulus zu der Gemeinde in Philippien spricht und wie er mit den Galatern spricht. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Das heißt, die Problematik, die die Galater hatten, die war nicht einfach so von theologischer Natur, wo man drüber diskutieren konnte, sondern es war etwas Grundlegendes und Paulus wollte hier die Fährte wieder richtig setzen, dass sie von der Haltung, von der Einstellung, vom Glauben her wieder richtig unterwegs sind. Er sagt hier in Vers 6, Kapitel 1, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Sie haben sich abbringen lassen. Wie auch immer die Leute, die dieses andere Evangelium da erklärt haben und weitergegeben haben, wie auch immer das ausgesehen hat. Tatsache ist, die Gemeinden in Galatien, die Christen dort, die haben sich verwirren lassen. Dagegen sagt Paulus auch später, Kapitel 2, Vers 21, ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Das ist, wir werden später nochmal intensiver darauf eingehen, aber das ist so dramatisch, wenn eine Gemeinde dahin kommt, dass ihr vorgeworfen wird, ihr Lieben, wenn ihr diesen Weg weitergeht, dann ist Christus für euch umsonst gestorben. Aber das ist doch das eigentliche Zentrum. Verstehen wir? Das muss in unserem Leben, muss das die absolute Mitte sein, dass Christus alles für uns gegeben hat. Und er sagt, mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst. Vers 7, während es doch kein anderes gibt, also kein anderes Evangelium. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Die Frage, die sich hier stellt, ist, Wenn die Galater von diesem einen Evangelium und das Evangelium, die frohe Botschaft, ist dann eine frohe Botschaft, wenn es auch eine schlechte Botschaft gibt. Und die gibt es. Denn jeder Mensch hat den ewigen Tod verdient aufgrund der Sünde, die durch Adam in die Welt gekommen ist. Jetzt ist aber die frohe Botschaft, dass Jesus für die Sünde gestorben ist und dass allein durch Glauben jeder Mensch die Möglichkeit hat, wieder ewiges Leben zu bekommen und Frieden mit Gott zu erfahren. Das ist das Evangelium. Wenn wir von diesem Evangelium abweichen, dann sind wir auf der total falschen Fährte unterwegs. Und die Frage, die sich hier stellt, die hier auch bei Paulus durchkommt, er sagt hier Vers 7, es gibt doch kein anderes Evangelium. Deswegen stellt sich die Frage, wieso geht ihr diesen Weg? Es ist so, als würde ein Mensch ein bestimmtes Ziel angepeilt haben und er macht sich auf den Weg, aber völlig in die entgegengesetzte Richtung. Alle anderen Menschen, die diesen Menschen im Blick haben, die stellen sich die Frage, wieso? Es geht doch in die andere Richtung. Genauso absurd war der Zustand hier in der Gemeinde. Und genauso absurd ist jeder Zustand, wenn man sich von Evangelium abwendet. Versteht ihr, wenn die Gnade nicht mehr das Grundlegende ist in unserem Leben, ist das genauso schwachsinnig. Und ich meine das so, das ist ohne Sinn. Die Gnade Gottes, die sollte die Grundlage in unserem Leben sein. Und das versucht er den Galatern hier deutlich zu machen. Es sind zwar etliche da, die euch verwirren und versuchen, ein anderes Evangelium zu erklären. Das heißt, das Evangelium, was ich euch gebracht habe, das sei nicht vollständig, das sei vielleicht falsch oder wie auch immer. Der sagt, es gibt nur ein Evangelium, es gibt nur eine Wahrheit, es gibt nur einen Weg. Vers 8 bis 9 kommt Paulus zu der Warnung. Und er sagt, aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben. Er wiederholt sich fast 1:1. Zwei Verse hintereinander. Und das ist ungewöhnlich für Paulus. Dass er wortwörtlich sich wiederholt. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Das heißt, er stellt auch sich unter diesen Fluch. Der gibt das oder stellt das Evangelium, was er einst den Galatern weitergegeben hat, das stellt er als absolute Wahrheit dar. Die frohe Botschaft. Und er sagt, sollte ich nochmal zu euch kommen und sollte ich dem noch irgendwas hinzufügen, oder sagen, das war nicht ganz richtig, was ich da gesagt habe, dann soll ich verflucht sein, obwohl ich euch das damals erklärt habe. Versteht ihr diesen Gedanken? Und er sagt, selbst wenn ein Engel vom Himmel käme und euch etwas anderes sagen würde, so soll auch der Engel verflucht sein. An alle Verkündiger, die hier das Wort Gottes predigen, wenn wir ein anderes Evangelium weitergeben, dann sind auch wir verflucht. Das gilt dann auch uns, weil es nur diesen einen Weg gibt. Es gibt nur diese eine Wahrheit. Was anderes gibt es nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Grundwahrheit in unserem Leben auch Grundwahrheit sein lassen und dass wir uns davon nicht abbringen lassen. Vers 10 sagt Paulus und schließt damit diesen Teil ab, bevor er dann zu seinem persönlichen Zeugnis übergeht. Das werden wir uns irgendwann mal anschauen. Vers 10 sagt er, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. An diesem Punkt stellt Paulus eine Frage und auf den ersten Blick scheint es irgendwie nicht ganz in dieses Konzept zu passen, nicht ganz in diesen Kontext. Mir fiel das schwer, das irgendwie richtig zu deuten. Es hat sich für mich nicht sofort erschlossen, wieso er gerade an dieser Stelle diesen Gedanken äußert. Er macht die Galater darauf aufmerksam, dass sie auf einer falschen Fährte sind. Er versucht das zurechtzurücken, dass es nur ein Evangelium gibt. Und jetzt stellt er die Frage, predige ich Menschen oder Gott zuliebe? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Einige Gelehrte gehen davon aus, dass Paulus vorgeworfen wurde, auch damals, dass er eine billige Form des Eintritts in das Reich Gottes gepredigt hat. Ist auch nachvollziehbar. Denn die Juden waren es gewohnt, Gesetze nach den Gesetzen zu leben. Jetzt kommt ein Paulus daher und erklärt ihnen, das braucht ihr nicht mehr, wenn ihr allein an Jesus Christus glaubt, seid ihr gerettet. Und natürlich denken dann einige, das ist jetzt ein bisschen billig. Um gerettet zu werden, sollte man vielleicht Christus annehmen, aber auch das Gesetz halten. Und das Gesetz ist von Gott, das Gesetz ist gut. Dann bekommt das Ganze auch wieder einen ganz anderen Wert, einen größeren Wert, weil ich mich anstrengen muss. Genau das will Gott ja aber nicht. Gott hat das Evangelium so gestaltet und so gewollt, so geplant, dass wir es als Geschenk annehmen, dass sich keiner von uns was auf die Fahne schreiben kann. Und ich hoffe, wir merken im Verlauf dieser Predigt, es geht kein Stück darum, dass wir um das Heil, um das Gerettetsein, dass wir darum kämpfen oder irgendetwas tun. Es geht um was ganz anderes. Es geht um das Leben. Es geht darum, dass du als Erlöster jetzt lebst und dass Gott durch dich verherrlicht wird. Das ist deine Aufgabe. Beschäftige dich nicht damit, das Heil irgendwie zu sichern. Es ist sicher, wenn du glaubst. Darüber musst du dir keine Gedanken machen. Bleib in Jesus und lebe für ihn. Das ist das Ziel, was uns jetzt vor Augen stehen sollte. Und das Ziel ist wesentlich höher, als nur irgendwelche Gesetze zu erhalten. Bleib in Christus, dann wirst du genau das tun, was ihm auch gefällt. Und das ist der Unterschied. Und hier kommen wir wieder zu Beginn. Wir leben nicht Menschen zu gefallen, sondern wir wollen Gott gefallen. Und was wollte Gott? Er möchte, dass wir Gnade und Frieden haben, dass uns das zuteil wird. Wir leben nicht mehr in Angst, nicht mehr in Unsicherheit, nicht mehr in Ungewissheit, gerade ganz im Gegenteil. Wir leben in der Gewissheit, dass wir gerettet sind. Und jetzt gestalten wir unser Leben so, wie er es will, mit einem reinen Gewissen, in dem Wissen auch Frieden mit Gott zu haben, in dem Wissen, wenn wir einst sterben, gehen wir in die Ewigkeit. Also so kann man doch leben. Also besser kann man das Leben gar nicht gestalten. Und so kann man auch sterben. Jetzt, in diesem Leben, geht es nur noch um Hingabe. Diesen Gedanken werden wir auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal näher ausführen. Ich möchte zum Schluss kommen. Ist uns klar, dass wir gerettet sind, wenn wir an den Herrn Jesus glauben? Das Thema lautete ja, ein guter Start ist keine Garantie für einen guten Lauf. Es gibt in allen Dingen gibt es eine Entwicklung. Eine gute, eine schlechte oder gar keine Entwicklung. Meistens ist gar keine Entwicklung auch eine schlechte Entwicklung. Wie ist die Entwicklung in deinem Leben? Ich möchte auch hier mal die Älteren ansprechen, die schon länger im Glauben sind. Seid ihr euch noch der Gnade Gottes bewusst? Ich merke, dass je älter man wird, desto mehr wird einem klar, wie verdorben man eigentlich ist und wie sehr man die Gnade Gottes braucht. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich diese Grundlagen immer wieder vor Augen hält und fragt, glaube ich noch, dass ich aus Gnade gerettet bin? Oder seid ihr wieder unruhig geworden, seid ihr abgewichen von diesem einen Evangelium und meint, ihr müsstet es Menschen und Gott beweisen, dass ihr gut seid und dass ihr gerettet seid. Es ist falsch. Glaubt an die Gnade, sie wird euch bis ans Ziel durchtragen. Wir führen ja jedes Jahr Taufen durch. Viele der jungen Leute, der jungen Menschen lassen sich taufen, weil sie sich bekehrt haben, sich zu Jesus hingewandt haben und sie möchten dies auch öffentlich tun. Ihr Lieben, wie ist die Entwicklung in eurem Leben gewesen? Ich frage euch, die ihr auch euch dieses Jahr habt taufen lassen oder letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Wie ist die Entwicklung? Ich kann mich sehr gut an eure oder an einige Gesichter noch erinnern. Die Begeisterung, die man wirklich ablesen konnte. Die Begeisterung für Jesus, für das Evangelium, für das Gerettetsein. Die Freude, die da ausgestrahlt ist. Ihr habt gut gestartet, als ihr euch bekehrt habt und als ihr euch taufen ließt. Wie sieht es heute aus? Wo steht ihr heute? Kann es sein, dass ihr wieder in diesen bösen Weltlauf geraten seid, von dem Gott uns eigentlich erretten wollte? Und dass ihr wieder voll in diesem Strudel mitgerissen worden seid? Vergnügen, Spaß, Versuchung, Sünde und das Leben und der Wille Gottes, das Leben mit Gott und der Wille Gottes, das ist nur noch so Nebensache, das mache ich, um mein Gewissen ein bisschen zu beruhigen, das ist die total falsche Fährte. Wie ist die Entwicklung in deinem Leben? Es gibt in den verschiedensten Bereichen des Lebens Entwicklung, wie ich schon sagte, und die auch völlig normal sind für uns Menschen, die wir auch als völlig natürlich und normal betrachten. Ein Kind wird erwachsen und verhält sich nicht mehr kindlich. Das ist normal. Benehmen, Aussehen, Auftreten, alles wird anders und man merkt es auch, wenn nach 10 Jahren wenn man einen Menschen wieder sieht, er hat sich verändert, er ist kein Kind mehr, sondern er ist erwachsen geworden. Und eine schlechte Entwicklung wäre, wenn dieser erwachsene Mensch sich immer noch kindlich benimmt. Das ist eine schlechte Entwicklung. Ein Auszubildender beginnt eine Lehre in einem bestimmten Beruf, in einer bestimmten Fachrichtung und wird nach 3 Jahren oder kürzer oder weniger zu einer Fachkraft. Und eine gute und gesunde Entwicklung wäre die, dass er in diesem spezifischen Bereich auch tätig sein kann, selbstständig. Und das ist auch eins der Ausbildungsziele, die auch offiziell so festgelegt sind, dass ein Auszubildender am Ende der Ausbildung Probleme lösen können muss. So wird es auch genannt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es eine schlechte Entwicklung gewesen und eigentlich eine vergeudete Zeit, wenn man 3 Jahre nichts gelernt hat. Ein Sportler trainiert regelmäßig, um seine Leistung zu steigern und am Ende zu gewinnen. Ein Haus wird auch gebaut, damit irgendwann eine Familie darin wohnen kann und ein Leben gestalten kann. Wenn das Haus nicht fertiggestellt wird, ist das eine schlechte Entwicklung. Und so könnten wir viele Beispiele heranziehen. Aber genauso selbstverständlich, wie uns das jetzt so alles vor Augen steht, sollte das Leben als Kind Gottes auch sein. Wir haben die Gebote, die Jesus uns im Neuen Testament auch weitergegeben hat und in der Bibel. Das heißt, liebt einander, einer achte den anderen höher als sich selbst. Und darin sollten wir wachsen und eine gute Entwicklung zeigen. Dieses Gebot sollte in unserem Leben in allen Bereichen immer mehr Geltung gewinnen. Das heißt, man muss sehen, dieses Gebot wird in deinem Leben immer stärker ausgelebt. Es heißt, dient einander mit der Gabe, die Gott euch gegeben hat. Unser Leben sollte davon geprägt sein, dass wir im Dienst wachsen, dass wir unser Leben als einen Dienst sehen und dass das auch so wahrgenommen wird. Und nochmal frage ich die, die sich haben taufen lassen, die ihr euch bekehrt habt, die ihr euch zu Christen zählt, was macht ihr in eurem Leben? Wie versteht ihr euer Leben? Es sollte eine gute Entwicklung zu sehen sein, dass ihr für Gott dient. Es heißt, der Friede Gottes regiere eure Herzen. Auch darin sollte ein Wachstum stattfinden. Der muss immer mehr zu sehen sein. Du sollst ein friedfertiger Mensch sein. Nicht auf Kosten der Wahrheit. Aber der Friede Gottes, der sollte in deinem Leben zu sehen sein. Und so könnten wir durch die Bibel gehen und einige Bereiche aufzählen. Und in allem sollte eine gute, gesunde, normale Entwicklung stattfinden. Und zwar, dass man besser wird in dem. Von uns sollte man nicht sagen, wir sind gut gestartet und schlecht geendet. Und dieses wünsche ich uns, dass wir aus diesem Text heute lernen. Wir wollen, auch wenn wir gut gestartet sind, wollen wir genauso gut weitermachen. Dass wir fallen, dass wir versagen, ich sage es vorsichtig, aber ganz klar, das ist vorprogrammiert, weil wir Menschen sind, aber das soll uns ja nicht aufhalten. Wir stehen wieder auf und wir gehen weiter. Und Gott segne uns in dem. Ich wünsche uns auch Gottes Segen im Nachdenken. Ich möchte gerne beten. Lass uns aufstehen dazu. Herr Jesus, wir sind dir dankbar, dass du uns nicht alleine lässt. Wir sind dir dankbar, dass du alles für uns getan hast. Und jetzt dürfen wir als Gerettete, als wiedergeborene Menschen, auf die das ewige Leben wartet, die wirklich Perspektive und Hoffnung im Leben haben, wir dürfen als freie Menschen, dürfen wir jetzt unser Leben gestalten und dir zur Ehre leben. Und das soll uns auch vor Augen stehen. Wir wollen von diesem einen Evangelium wollen wir nicht abweichen. Wir wollen diese Grundwahrheit in unserem Leben festhalten, dass wir aus Gnade gerettet worden sind. Und jetzt wollen wir aus Dankbarkeit dir gegenüber leben. Und bitte hilf uns in dem. Amen.